Heute soll es um einen Bibelvers gehen, der in Jesaja 55 steht. Jesaja 55, wer die Bibel dabei hat, möge sie bitte aufschlagen. Es geht immer wieder mal um diesen Vers und auch das, was darum herum steht. Und zwar Vers 8 und dann auch Vers 9. Die Überschrift für die heutige Predigt habe ich folgendermaßen gewählt: Gottes Gedanken sind höher. Höher. Gut. Als ich darüber nachgedacht habe, und das war schon öfter, da fiel mir auf einmal ein: Kann denn ein Schaf sich anmaßen, den guten Hirten wirklich zu verstehen? Also geht es in der Natur? Geht es bei uns? Kann ein Schaf wirklich die Gedanken des Hirten nachdenken, reflektieren und dann auch selbst für gut finden? Was heißt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir? Verstehe ich denn wirklich meinen Herrn, wenn er mir zuruft und mich durch das Leben führt? Oder merke ich eher, na, das soll sich mal was ändern? Gibt es in deinem persönlichen Leben Wegführungen, die du bis heute noch nicht verstanden hast? Du bist immer noch bei dem guten Hirten, aber diese Frage, warum ist das passiert oder warum muss ich das erdulden? Diese Frage können sehr quälend auch sein und sind jetzt noch nicht gelöst. Ja, Jesaja 55, 8 und 9, da heißt es: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und diese Tatsache, die sollte ich Anfang letzten Jahres schmerzhaft erfahren. Ich spreche darüber, um euch zu ermutigen, weiter beim Herrn zu bleiben. Auch wenn du ihn nicht oder nur nicht, eben nicht verstehst, sondern wenn es in deinem Leben sogar genau entgegengesetzt kommt, wie du es dir vorgestellt hast. Wer gestern beim TFM dabei war, der weiß, dass ich mich sehr gerne von Gott in die Arbeit einer Gemeindegründung habe einspannen lassen. Es war für mich wirklich eine sehr schöne und segensreiche Zeit, mitzuerleben, wie in Grassau eine lebendige Gemeinde entstanden ist, wie hier Gott ein Team zusammengebracht hat und wir durften in gewisser Weise Geschichte schreiben. Dort, wo vorher noch kein Leuchter, wo noch keine Gemeinde war, ist jetzt eine. Und wir können dazu einladen, die Menschen drumherum einladen und dass sie dort auch den Herrn Jesus finden. Und ich hoffe und bete auch dafür, dass Gott diese Gemeinde so lange bewahrt bis zur Entrückung. Ja, dass dort in Grassau, wenn der Herr Jesus kommt, auch Geschwister sind. Vielleicht singen sie gerade zusammen und sie werden dann zu ihm hinentrückt. Dies Erlebnis war wunderbar und ich bekam dann die Möglichkeit, weiter in meiner Nähe in dieser Weise zu arbeiten. Ich wurde sogar von der EFA dafür angestellt. Natürlich im Gebet und mit wachem Auge, wo Gott eine neue Gemeinde gründen möchte, tat ich meine Arbeit ebenso gut, wie ich konnte und wie ich es auch verstand. Es formierte sich eine Evangelisations- und Gebetsgruppe für Waging. Es wurde dort missioniert habe ich ja auch gesagt, da hat ja dann auch diese Zeugin Jehovas sich gemeldet. In der Corona-Zeit hatten wir Freiluftgottesdienste angeboten, regelmäßige Gebetsstunde und Hauskreise abgehalten. Und dann bekam ich noch einen Praktikanten, der für eine Gemeindegründungsarbeit zur Verfügung stand. Eine Wohnung war auch für ihn schon da. Und an der Finanzierung soll es auch nicht liegen, scheitern. Und ich persönlich sah alle Ampeln auf grün geschaltet und dann kam alles anders. Für den Gedanken, eine Gemeinde in Waging zu gründen, ist jetzt noch nicht die Zeit und für den Praktikanten ist eigentlich keine Aufgabe da. Die Brüder, die darüber beraten haben, lieben Jesus so wie ich und wollen wie ich selbst ihr Leben ganz diesem Herrn hingeben. Niemand hat irgendwie in böser Absicht oder aus niedrigen menschlichen Gründen gehandelt. Und ich liebe sie immer noch alle. Auch wenn sie anders gedacht haben und entschieden haben. Als mir dies später mitgeteilt wurde, konnte ich zuerst es gar nicht einordnen. Ich war ratlos. Dann war es so, als ob ich irgendwie innerlich abrutschte. Ich dachte über meine Erlebnisse in Waging nach, die Gebetserhörungen, dass wir wie durch ein Wunder einen Bauernhof zur Verfügung gestellt bekamen, wo wir unser Treffen kostenlos abhalten konnten. Dass wir gerade in der Corona-Zeit dort Gottesdienste mit 30 bis 40 Personen durchführen konnten. Dass sich ein Mann durch den Praktikanten auch bekehrt hat. War das jetzt Gottes Plan oder was war denn das? Sicher, es gab auch ein Nachlassen der Besucherzahl. Es gab auch Nöte, die die Gruppe sehr herausgefordert hat. Aber es sind Schwierigkeiten nicht dazu da, um sie im Aufblick auf Gott zu überwinden. Und jetzt der Gedanke, eine Gemeinde zu gründen, erstmal fallen zu lassen und den Mitarbeiter weiterziehen zu lassen. Meine Frage war dann, was soll ich tun? Was ist jetzt doch mein Teil in dieser ganzen Sache? Wo ist mein Platz? Und meine Seele bekam da keine Antwort und ich wurde krank. Bekam eine seelische Traurigkeit, körperlich eine Gürtelrose und wurde so für einige Wochen zur Seite gesetzt. Die Zeit nutzte ich zum Gebet und zum neuen Überlegen. Und was ich dabei gemerkt habe, war Folgendes. Erstens, Gottes Reich lebt weiter. Jesus lebt immer noch. Und er wird seine Gemeinde gründen, und zwar dann und mit wem er will. Martin, entspanne dich. Es hängt nicht an dir. Und wisst ihr, das war für mich sehr wichtig, einfach dies zu verinnerlichen. Es hängt nicht an mir. Zweitens, ich habe doch noch weitere Bereiche, die nicht betroffen sind. Kann man da Gottes Segen und seine Weiterführung erkennen? Ja, ich habe jetzt ein bisschen berichtet von der Zeugen Jehova-Arbeit, die ich da angefangen hatte. Diese war nicht betroffen und die nahm immer mehr an Fahrt auf. Es berichten Menschen, die durch meine Videos gesegnet wurden, die die Organisation verlassen haben, die zu Christus kamen. Ja, und wir haben jetzt dieses Lied da auch gesungen, das Kinderlied, das Freude durch Jesus man bekommen kann. Ich werde es nicht vergessen, dass ich es vergessen werde. In diesem Jahr hatten wir das zweite Glaubenswochenende, wo ich ehemalige Zeugen Jehovas eingeladen habe. Da hatten wir Also jeder, der Christus als Gott anerkannt hat, hatten wir das Abendmahl gefeiert. Und dann habe ich in manche Gesichter gesehen, die dann geweint haben, als sie zum ersten Mal das Brot genommen haben und gegessen haben. Wer bei den Zeugen Jehovas vielleicht sich ein bisschen informiert hat, der weiß, die geben das Brot immer weiter und den Kelch immer weiter. Und jetzt haben sie ihn genommen und daraus getrunken, aus Dankbarkeit ihrem Erlöser gegenüber. Das sind Dinge, die einem ja sehr bewegen. Ja, und das habe ich damals schon in meiner Zeit, wo ich etwas durcheinander war, und auch darauf habe ich mich dann auch konzentriert. Wo hat Gott denn gesegnet in meinem Leben? Drittens, ich begann die Wegführung des Hirten anzunehmen und zu akzeptieren, nicht dagegen aufzubegehren. Ich wollte weiter mein Leben und zwar neu auf diesen Hirten ausrichten und zu vertrauen, dass der Herr Jesus nicht nur eben ein Hirte ist, sondern ich wollte weiter glauben, dass er mein guter Hirte ist. Er ist ein guter Hirte. Und ich darf auch sagen, dass Gott mir in dieser Zeit Brüder zur Seite gestellt hat, auch Brüder von der EFA, die mir da geholfen haben und die meine brennenden Fragen auch ausgehalten haben. Fragen, die ich auch heute selbst nicht beantworten kann. Und auch Kirsten, meine Frau, war mir eine große Hilfe. Ja, wie geht man damit um, wenn Gottes Wege so viel höher sind? Und das kann jedem treffen, auch von euch, ja, kann leidvoll treffen. Die Jünger hatten einmal Folgendes von ihrem Herrn gehört, wie er seinen Zuhörern im Tempel Folgendes sagte. Ich lese aus Johannes Kapitel 2, 19 bis 22. Da sagt Jesus: Brecht diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Das wussten die jetzt nicht, ja? Sondern das wird jetzt hier erklärt. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Was hat nun mal der Herr Jesus gesagt? Sie sollen diesen Tempel abbrechen? Und sie, die darauf geantwortet haben, wurden nicht korrigiert. Ja? Sie haben ja gesagt, in 46 Jahren, ja, haben wir den aufgebaut. Und auch die Jünger mussten mit dieser Aussage leben. Ihr Herr sagte, in 3 Tagen alleine den Tempel, den sie in 46 Jahren mit Hunderten, vielleicht mit Tausenden von Arbeitern aufgebaut haben. Ich denke, dass die Jünger in ihrer Zeit der Nachfolge immer mal wieder darauf angesprochen wurden. Na, wie ist das mit dem Tempel und eurem Herrn? Und was konnten die Jünger entgegnen? Nichts. Sie konnten nichts entgegnen. Sie waren dabei, haben es gehört. Sagen, ich weiß nicht. Und erst mit der Auferstehung wurde dieses Wort für sie verständlich, aber für viele andere bleibt es eine Ausrede von den Jüngern. Mir ist klar, als Schaf des Hirten gilt es zu vertrauen und sich seiner eigenen Begrenzung, meiner eigenen Begrenzung bewusst zu werden. Oder wie war das, als der Herr Jesus davon gesprochen hat, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken soll? Johannes Evangelium Kapitel 6. Obwohl der Herr deutlich machte, dass seine Worte geistlich zu verstehen sind, haben viele seiner Zuhörer dies wörtlich genommen und sind gegangen. Sie haben einfach die Worte von Jesus falsch eingeordnet und haben dadurch sogar die Jüngerschaft gekündigt. Haben denn die Zwölf es verstanden? Was sagt der Herr denn zu ihnen? Der Herr stellt sie vor die Entscheidung, zu bleiben oder zu gehen. Ich lese aus Johannes 6, 67 bis 68. Wollt ihr nicht auch weggehen, so sagt der Herr. Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Übrigens eine sehr wichtige Stelle für Zeugen Jehovas oder die rausgehen wollen. Die denken oft, in welcher Organisation ist dann die richtige, wenn unsere nicht richtig ist. Dann sagt nicht, unsere Freikirche ist die richtige Organisation, sondern sagt, Jesus, zu wem sollen wir gehen? Nicht wohin, sondern zu wem sollen wir gehen? Du, Jesus, bist es. Ja, dahin müssen wir sie führen. Was hält Petrus bei dem Herrn Jesus? Sein Verständnis? Bleibt Petrus bei dem Herrn, weil er jetzt alles verstanden hat? Nein. Aber er wusste, dass der Herr Jesus die Worte weitergibt, die er braucht. Worte des ewigen Lebens. Petrus versteht vieles nicht, auch wenn er so mit dem Herrn Jesus gelebt hat. Als der Herr Jesus davon gesprochen hat, er wird nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben, dann wehrte Petrus ihn. Petrus tritt ihm entgegen und sagte, das geschehe dir nur nicht. Später greift Petrus zur Waffe, als die Soldaten seinen Herrn gefangen nehmen wollten. Er konnte seinen guten Hirten gar nicht verstehen und doch blieb er bei ihm. Durch Höhen, als er im Auftrag Jesu und in der Kraft Gottes Kranke heilte, Dämonen austrieb, aber auch in den Tiefen, als er seinen Herrn verleugnete und daraufhin bitterlich weinte, er blieb bei den Jüngern und ließ sich von seinem Herrn wieder in den Dienst einsetzen. Gottes Wege mit seinen Leuten sind für uns nicht wirklich in der Tiefe zu verstehen. Wir können sie nur annehmen und weiter Gott vertrauen, der sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Ich habe mich gefragt, in welchem Zusammenhang denn diese Verse stehen. Diese Verse fangen ja mit einem Denn an. Es geht hier also um eine Begründung. Was ist denn das Thema von Jesaja 55? In meiner Bibel, also ich habe die Schlacht der Bibel, da steht die Überschrift, das Gnadenangebot Gottes. Und als ich dieses Kapitel dann durchgelesen habe, habe ich gemerkt, dass Gott diese Worte, die seine Andersartigkeit seiner Gedanken beschreibt, nicht in Not oder mit Not in Verbindung gebracht werden können, sondern mit Segen. Also das Volk denkt anders über Gott, als wie er in Wahrheit ist. Das Volk hat erlebt, dass das Nordreich schon gefallen war und ihnen, dem Südreich, hatte Jesaja auch Gerichtsbotschaften bringen müssen. Das Südreich fand in dieser Zeit auch keine Ruhe bezüglich innerer und äußerer Spannung. Und da hinein kommt die Botschaft Gottes. Gott ruft seinem Volk zu. Und da lese ich die ersten beiden Verse in Kapitel 55. Wohlan, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Was für ein Rufen Gottes! Dreimal hier in diesen zwei Versen steht: Kommt her! Und einmal sagt Gott: Hört doch auf mich. Gott spricht zu seinem gebeutelten und gottlosen Volk. Zum Volk, was ihn verlassen hat und gerade die Folge der Sünde trägt. Zu einem Volk, das überall Hilfe sucht, nur nicht bei seinem Gott. Vielleicht haben schon viele aufgegeben und können sich nicht vorstellen, dass Gott sich noch zu ihnen wenden kann und wird. Von ihrer Seele, Vers 2, wird gesprochen, dass sie hungert. Sie sind durstig, Vers 1, und können durch ihre Anstrengung, durch ihr Geld nicht dagegen ankämpfen. Ja, sie können zwei oder drei Anhänger in ihrem Garten haben und trotzdem werden sie nicht satt. Mit ihrer Mühe oder mit ihrem Geld können sie kein Brot kaufen, das sie wirklich sättigt. Es gibt einen Lebenshunger, den nur Gott stillen kann. Der Herr Jesus hat einmal seinen Zuhörern gesagt, dass er das Brot des Lebens ist. Und jeder, der zu ihm kommt und an ihn glaubt, wird nicht hungern und auch nie mehr dürsten. Und das hat der Herr Jesus versprochen. In Verbindung mit ihm wird der Mensch zur Ruhe kommen. Wenn er an seine eigene Zukunft denkt, weiß er, ich weiß nicht, was alles auf mich zukommt, aber eines ist sicher, Jesus geht mit. Ja, die Sehnsüchte, die wir Menschen auch haben, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe. Der Herr Jesus verspricht, das Brot des Lebens zu sein. Und dass er uns, wenn wir uns mit ihm verbinden, dass er unsere Sehnsüchte stillt, uns für immer satt macht. Und hier bei Jesaja ruft Gott seinem Volk zu: Kommt doch bitte her. Komm her, komm her. Hör doch auf mich. Ihr sollt ohne euer Geld Gutes essen. Euer Geld braucht ihr nicht. Es ist alles kostenlos. Eure Seele soll satt werden und dadurch zur Ruhe kommen. Das sind die ersten beiden Verse. Wie redet Gott weiter? Ich lese ab Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen Jahwe, deines Gottes, und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Können wir sicherlich einiges zu diesen Versen sagen, aber was mir hier zuerst wichtig ist: der treue Gott, der sich zu seinem Volk wendet und ihm in Vers 1 und 2 ein dringendes Angebot macht, sie sollen satt werden. Dieser Gott macht auch jetzt deutlich: Eure Zukunft, die Zukunft von euch, mein Volk, ist nicht Untergang. sondern es wird ein ewiger Bund geschlossen. Gnadengüter werden euch angeboten dadurch. Und damit habt ihr Leben. Eure schwere Zeit, die ja noch nicht mal den Höhepunkt erreicht hat, wird ein Ende haben. Es wird David kommen. Es wird der Messias kommen, der Sohn Davids, der das Volk Gottes führen und herrlich machen wird. Und dieser Segen wird sogar noch auf weitere Völker übergehen. Deshalb Vers 3, neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Ich bin nicht nur für eure Gegenwart der treue Gott, sondern treu euch gegenüber auch in der Zukunft. Und ich sage euch, was ich vorhabe. Deshalb, und jetzt geht es in diesem Abschnitt weiter, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu Jahwe. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir sehen sehr deutlich, dass Gott seine Verheißung nicht als Belohnung für ein Volk, das ihm in der Not treu ist, gesagt hat. Nein, gerade dem verwirrten und haltlosen Volk wurde dies von seinem Gott durch Jesaja offenbart. Sie sollen ihn suchen, nicht Erklärungen suchen, nicht Erklärungen für ihr Leben, sondern sie sollen Gott selbst suchen. Sie sollen zu ihm rufen. Verzweifelte Gottlose sollen zu ihm rufen. Übeltäter sollen von ihrem bösen Weg abkommen, weggehen und sich Gott anvertrauen. Sie haben sowieso erkannt, auch der böse Weg bringt keine Erfüllung, sondern nur Leid und Orientierungslosigkeit. Wer Gott sucht und dann zu ihm umkehrt, kommt in den Bereich, dass Gott sich über ihn erbarmen wird. Wir wissen, der verlorene Sohn, der am Schweinetrog saß und dann über sein Vaterhaus nachdachte, war auf dem Weg dann zum Vaterhaus. Und da kommt der Vater in Liebe eilend ihm entgegen. Ihr geht alle, die ihr Gott verlassen habt, die ihr Gott aus eurem Leben gestrichen habt, wieder zurück. Der verlorene Sohn wollte das Erbe. Und es bedeutet, Vater, du bist für mich gestorben. Und ist dann zurückgekommen. Sucht Gott, solange ihr ihn noch finden könnt. Bei ihm, so heißt es hier, ist viel Vergebung. Es gibt Menschen, die über sich selbst sagen, bei mir ist es schon zu spät. Ich habe Gott über Jahrzehnte ausgeblendet, ihn missachtet, habe mein eigenes Ding gedreht, mein eigenes Leben gelebt. Ich habe gesündigt, wo es mir zum Vorteil diente und war mir selbst der Nächste. Nun bin ich alt, kann nichts mehr wieder gut machen. Es ist zu spät. Gott gibt darauf eine Antwort, indem er sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, wie ist denn das gemeint? Gott ruft ein Volk zu sich, welches durch eigene Schuld in großer Not sich befindet und keine Zukunft hat. Er ruft dieses Volk zu sich und verspricht ihm Vergebung, Sättigung der Seele und eine Zukunft, die herrlich ist. Der verirrte Mensch versteht das nicht. Er fragt nicht, wie kann Gott das zulassen, sondern eher, wie kann Gott mir noch gnädig sein? Nach all dem, was passiert ist. Er ist in der Lage, wie der Verbrecher am Kreuz, der mit dem Herrn Jesus im Sterben war. Er sagt noch zu seinem Kumpel, der mit ihm gekreuzigt wurde, dieser Jesus hat nichts getan, aber wir verdienen das, was wir gerade erleben. Und zum Herrn Jesus sagt er, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann, was hörte er staunend? Der Herr Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere. So hoch der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken als unsere Gedanken. Dies trifft in der Führung für seine Kinder zu und in der Gnade, die Gott jedem, der zu ihm ruft, gewährt. Deshalb vertraue dich dem Herrn Jesus an, ganz gleich in welch einer Situation du bist. Als noch unerlöster Sünder wirst du Gottes große Gnade nicht verstehen. Sie ist aber da und wird jedem gewährt, der zu Gott ruft. Oder auch als Kind Gottes, das unter den nicht zu verstehenden Wegen Gottes leidet. Vertraue dich weiter dem Herrn Jesus an. Manche von euch wissen es vielleicht auch von Corrie ten Boom, eine Christin jüdischer Herkunft, musste mit ansehen, wie etliche ihrer Familie im Konzentrationslager waren und auch umkamen. Sie selbst war auch dort und sie wurde einmal gefragt, wie sie denn das erklären kann, dass Gott solches in ihrer Familie zuließ. Darauf antwortete sie sinngemäß, wir sehen hier auf der Erde nur die Unterseite eines Teppichs. Da gibt es viele Knoten, verwirrende Fäden und wir sehen wenig von einem Muster. Aber einmal werden wir den Ort wechseln und von oben sehen, wie das Muster, welches Gott in unser Leben gewebt hat, aussieht. Amen.